Willkommen bei Digital Chili, dem Podcast mit den schärfsten Trends der Tech-Welt. Kommt mit auf eine inspirierende Reise durch die digitale Welt, um euer Technologieverständnis kräftig zu würzen. Heute mit unseren Digitalexperten Janine, Alex und Thorsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Und zwar wird es heute eine sehr spannende Folge, weil mein Bruder dabei ist. Alex lacht schon. Schade, dass ihr das gerade nicht sehen könnt, weil er hat nämlich heute die volle Würzpower hier drin. Und ja, was ist denn eigentlich heute das Thema? Wir werden uns heute mit dem Thema Cybersecurity beschäftigen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr heißes Thema, gerade für Organisationen. Ich habe heute noch einen Podcast gehört, wo es um den Fall ging von, ich glaube, 2021, wo das erste Mal, die Bundesregierung tatsächlich einen Fall hatte, wo ein Cyber-Security-Fall war. Aber vielleicht kommen wir da gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber bevor wir eigentlich mit dem Thema hier einsteigen, ja, Marcel, ich meine, ich kenne dich zwar schon gut, schon sehr gut, aber ich stell dich doch einfach mal hier der Menge vor. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du eigentlich hier?
Mache ich gerne. Vielleicht erfährst du auch noch was Neues, ne? Wer weiß. Ich bin Marcel Würz, wie sie eben schon gesagt hat, Würzpower. Bin genau wie meine Schwester auch aus Köln, bin 29 Jahre alt, komme aus dem Digitalbereich und aus dem Versicherungsbereich. Bedeutet, ich habe eine Firma, die sich mit digitaler Transformation beschäftigt und bin ganz klassisch Inhaber einer Versicherungsagentur. Und ja, das ist so das, was ich beruflich mache. Ansonsten bin ich sehr sportlich und zwar mache ich eigentlich alles gerne an Sport, probiere neue Sachen aus, komme aber aus dem Wasser. Ja, ich bin ein Wassermensch, Wassertier, wie auch immer man das sagen will. Bin ganz lange geschwommen und spiele jetzt Wasserball. Genau. Ja, Janine, das wusstest du, ne?
Ja, ich glaube, das wusste ich.
Okay.
Und heute, aber nur so ganz, ganz knapp wusste ich das. Ja, und heute natürlich auch mit dabei Alex. Ihr kennt ihn. Unser Digitalexperte Alex, ja. Leider heute nicht mit dabei, Thorsten, ganz, ganz liebe Grüße an Thorsten. Und ja, ich würde sagen, was haben wir denn eigentlich heute konkret vor? Cyber Security, aber was machen wir denn da?
Feuerfrei, du hast ja schon hier richtig die Messlatte hochgelegt. Du hast gesagt, das wird ganz spannend. Ja, ist es. Ich habe die geballte Würzpower vor mir und was soll ich jetzt dagegen noch ankommen? Das ist ja fast unmöglich. Dann auch noch so zwei Sportler. Ich habe auch mit Wasser zu tun. Ich bin Wassermann. Zählt das auch?
Zählt, ja.
Zähle, dann ist gut. Der Taucher bin ich auch. Also hey, Taucher ist auch ein Sport, ja, gar nicht so unanstrengend. Insofern lassen wir das. Ja, aber das finde ich toll, dass wir zusammen gefunden haben und auch so eine Versicherungsstärke sozusagen, Digitalstärke, das ist echt eine heiße Kombination. Aber Janine, vielleicht erstmal die ganz einfache Frage an dich zum Thema Cybersecurity. Was hast du dir denn dabei gedacht, uns so zu kombinieren? Was ist denn jetzt die Expertise von deinem Bruder hierbei?
Ja, das ist auch wirklich eine gute Frage, weil als ich nämlich das Thema Cybersecurity gehört habe, habe ich direkt an Marcel gedacht. Und warum habe ich daran gedacht? Weil das Thema nämlich auch in der Versicherung ein sehr, sehr starkes Thema ist. Also gerade Versicherer legen ja jetzt seit Jahren den Fokus darauf, Cyber-Security-Produkte auch anzubieten und Dienstleistungen, die halt dafür schützen vor genau solchen Cyberangriffen. Das heißt, so ein bisschen Prävention betreiben, wenn dann so ein Fall wirklich auch kommt, dass man dann als Organisation nicht komplett bankrott geht beispielsweise, sondern, aber da kann man selber gleich viel mehr darüber erzählen, weil ich bin überhaupt gar kein Experte davon. Er lacht gerade bestimmt auch schon innerlich darüber, was ich hier gerade erzähle. Aber genau deswegen habe ich ihn eingeladen, weil ich überhaupt gar kein Experte da drin bin und dachte, mein Bruder weiß es und gerade so aus der Versicherungsbrille betrachtet und natürlich auch in der Kombi, wie ihr gehört habt, Digitalisierung, denke ich, ist das heute hier ein starkes Trio beziehungsweise Duo, weil da gucke ich eher in eure Richtung. Ich bin ja heute eher mehr in der Moderation unterwegs.
Naja, als hast du dein Licht wieder unter den Scheffel gestellt, come on, also du weißt doch schon so einiges drüber. Das werden wir nachher wieder merken, ja, bei deinen Fragen, die du dann rauspowerst. Aber Marcel, jetzt hat ja Janine schon vorgelegt, wie ist denn das überhaupt? Also hast du ein paar Zahlen dafür? Also ich muss jetzt schlaumeiern, ich habe mich informiert und habe ein paar Zahlen. In Sachen Internetkriminalität, wie schlimm ist denn das? Was sind denn da so die Zustände?
Tatsächlich sehr schlimm. Das denkt man so gar nicht. wenn man erstmal an Kriminalität denkt, denkt man erstmal an den, weiß ich nicht, Räuber, der einem einer alten Dame die Handtasche klaut oder vielleicht auch an schlimmere Sachen, aber jetzt nicht gerade an Cyberkriminalität. Außer man hat es schon mal selber erlebt, ne? Es gibt, glaube ich, so ganz einfache cyberkriminelle Aktivitäten wie, weiß ich nicht, Phishing, ne? Wenn ich also eine Überweisung mache und die wird abgefangen. Aber es gibt auch deutlich mehr. Janine, du hast eben das Beispiel der Bundesregierung genannt. Da gibt es noch ganz andere Beispiele. Wempe wurde zum Beispiel auch gehackt vor 2-3 Jahren. Ist ja einer der größten Juweliere in Deutschland und auch weltweit ein sehr großer und angesehener Juwelier. Und ja, der Schaden war dementsprechend, ne? Da ging es halt um Kundendaten. Und 2022, wenn man das mal so betrachtet als Jahr, was meint ihr, wie hoch die Schäden jetzt in Deutschland an, ja, aufgrund von Cyberkriminalität waren? In Euro, was meint ihr? Ich will euch die Zahlen ja nicht einfach nur hinwerfen. Ihr müsst ja auch ein bisschen dafür arbeiten.
Also das ist nett von dir. Ich habe ja schon ein bisschen geschaut. Aber spielen wir es doch mal Janine zu. Wenn ich nicht mal geguckt habe.
Ihr habt auf jeden Fall gerade meine großen Augen gesehen, weil ich habe gerade nachgedacht und ich glaube, das ist bestimmt weit in den Milliardenhöhe unterwegs. Habe ich jetzt einfach mal, das war das Erste, was mir so in den Kopf kam, auf jeden Fall in Milliardenhöhe. Und ich glaube, es liegt sogar so um die, keine Ahnung, 300, 400, 500 Milliarden, weiß
Sag
ich nicht.
Sag mal eine Zahl, leg dich fest. 3, 2, 1.
450 Milliarden.
Mhm. Okay, was sagst du?
Ich sag mal so, keine Ahnung, 12, 13 Milliarden.
Ja, wir sind tatsächlich eher in Janines Richtung.
Whoa.
Also wenn man alles zusammennimmt, sind es knapp, die Zahlen gehen auseinander, muss man mal gucken, was man mit dazu nimmt, aber sind es knapp 270 Milliarden.
Aber ja. Moment, reden wir jetzt nur von Deutschland oder weltweit?
Nein, wir reden von Deutschland tatsächlich.
Wow, okay, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe eine andere Zahl, aber das kann man damit ja gleich in Relation setzen. Ich hatte nämlich geschaut, wie viele Opfer es denn so gab. Und bei grundsätzlich Internetkriminalität für 2022 waren es 21 Millionen. Ja, das heißt, jeder vierte Bundesbürger ist davon betroffen. Und deswegen finde ich jetzt die Relation mit diesen, wie viel hast du gesagt,
270 Milliarden.
270 Milliarden. Überleg mal, was das kostet pro Person, was das für ein immenser Schaden ist. Wow.
Ja, ja, das ist schon ein großer Impact, den die Cyberkriminalität hat. Und was auch vielleicht ganz interessant ist, die Allianz macht einmal im Jahr einen Risk Report. Ja, das ist von Allianz Trade, das ist ein Unternehmen der Allianz, die machen immer so einen Risk Report und fragen weltweit große Unternehmen, was sie als größtes Risiko sehen. Ne? Und da kam raus weltweit, dass 36% die Cyberkriminalität als größtes Risiko sehen und damit ist das auch das größte Risiko für die Unternehmen. Ne? Also egal ob in Australien, Frankreich oder Deutschland, Italien, die sehen alle Cyberkriminalität als größtes Risiko an. Und in Deutschland sind es sogar 44% der Befragten, die sagen, das ist das größte Risiko. Also steht noch vor Naturkatastrophen, Krieg, was auch immer. Ne? Da steht Cyberkriminalität mit Abstand ganz weit oben.
Also das, um auch da nochmal was hinterherzulegen, von Deloitte gab es wohl in 2018 einen Report, der sagte, dass wir Deutsche tatsächlich Schlusslicht in Sachen IT-Sicherheit sind. Also wir sind das nicht nur in Sachen ach, was haben wir denn alles? Hier dieser Eurovision Song Contest heißt das Ding, glaube ich. Da sind wir auch irgendwie ganz hinten. Ja,
da sind wir immer hinten, ja.
Also es ist echt erstaunlich. Warum? Ich meine, wir wissen das. Wir sind ja nun, keine Ahnung, keine Bananenrepublik, ohne das irgendwie despektierlich wem auch immer gegenüber zu meinen. Aber wir reden ja auch drüber. Wir haben Gesetze dafür. Wir haben Institute dafür. Wir haben Versicherungen dafür. Wir haben alles dafür. Warum ist das so extrem in Deutschland?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, als Mann der Zahlen habe ich jetzt wieder eine Zahl dazu. Wollt ihr raten oder soll ich sie euch verraten? Also das spiegelt eigentlich genau das, was du gesagt hast, zu 1000% wieder.
Sag's gleich, ich will mich nicht so peinlich daneben legen, wieder das mehr. Sag's gerne.
Also wenn wir mal die deutschen Unternehmen betrachten, dann haben die ja wie für alles auch ein Budget. Und für IT haben sie auch ein Budget. So. Und von diesem Budget, von diesem IT-Budget nutzen die Unternehmen im Durchschnitt satte 7% für den Bereich Security. Bedeutet 93% fließen in die Infrastruktur und alles andere, Anschaffung neuer Software, was auch immer, aber nur 7% in die Absicherung. Ne? Das ist, finde ich, ziemlich wenig. Ne? Erschreckend eigentlich.
Ja, also man sieht es gerade nicht, aber Alex ist gerade den Kopf am Schütteln.
Ja, ich kann es nicht fassen. Ich meine, ich habe noch eine andere Zahl hierfür, die das Ganze auch wieder in Relation setzt. 21 Millionen Opfer ist erstmal eine verdammt abstrakte Zahl. So jeder Vierte damit kann ich was anfangen. Das heißt, theoretisch wäre jetzt, wenn jetzt Thorsten heute noch dabei wäre, wäre einer von uns jetzt irgendwie schon Opfer gewesen. So, das BKA-Lagebild für 2022 habe ich mal gegoogelt und da steht drin, dass es 136.865 Fälle an Cyberkriminalität in 2022 gab. Das muss man sich überlegen. Allein was das in der Verwaltung lahmlegt, also nur den ganzen Kram zu bearbeiten, das ist ja schon irre, von malen Schäden abgesehen. Also volkswirtschaftlich alles andere als ein Spaß. Aber ihr Versicherer habt doch da... Ja, das muss euch doch wirklich Schweißperlen auf die Stirn treiben, denn beziehungsweise horrende Kosten, also auch auf der versicherten Seite auslösen. Also wenn ich jetzt, nein, ich formuliere es als Frage, was sagt ihr denn zu euren Kunden, wie sie sich aufstellen sollen? Also können die aktiv was tun, damit die Versicherungsprämien nicht so hoch sind? Ich glaube, so ist es am schlauesten gefragt.
Das ist am schlauesten gefragt, ja. Klingt nach einer guten Frage. Ich fange mal an mit dem Beginn der, man nennt das ja Cyberversicherung. Das liegt ungefähr so in 2015, 2016. Da ist das Produkt irgendwie geboren worden und jeder konnte die Cyberversicherung abschließen. Ja, also jedes Unternehmen konnte sie abschließen, aber kein Unternehmen wollte sie abschließen. War also eine Versicherung, die überhaupt nicht angesagt war. Mit der Zeit, wie ihr euch vorstellen könnt, hat sich das so ein bisschen geändert. Heute ist es sogar so, dass nur noch ein Bruchteil aller Unternehmen überhaupt eine Cyberversicherung abschließen darf. Ja, also das ist eigentlich schon ein Luxusgut, weil egal ob kleines Unternehmen mit 3 Mann oder Riesenkonzern, müssen diverse Fragen beantwortet werden und eben auch Bedingungen geschaffen werden, um überhaupt eine Cyberversicherung abschließen zu können. Ne? Also ich muss zum Beispiel meine Systeme regelmäßig warten, ich muss einen Beauftragten haben, ich muss einen Notfallplan haben, etc. Also das sind alles Sachen, die ich vorlegen muss, die ich haben muss, sonst kriege ich keinen Versicherungsschutz. Und wenn ich bei den Fragen lüge, oder die Unwahrheit sage, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, was im Versicherungsfall passiert. Es wird natürlich nicht gezahlt. Ne? Und ja, das ist so ein bisschen das Thema im Moment mit der Cyberversicherung. Ich habe auch dazu eine Zahl, denn die Cyberversicherung ist mit der Zeit, wie ihr euch auch vorstellen könnt, immens viel teurer geworden. Allein letztes Jahr, jetzt nur mal auf uns bezogen, als Allianz quasi, wir haben... ich glaube, die Cyberversicherung um 30% erhöht für Bestandskunden. Natürlich auch im Neugeschäft, sage ich jetzt mal. Ich kenne aber keinen Kunden, der es nicht unterschrieben hat. Ja, es ist für alle einleuchtend gewesen, warum die Versicherung hier 30% mehr nehmen muss, weil die Fälle einfach immer weiter zunehmen und immer größer werden.
Das ist unglaublich, ne? Also ich habe mal eine Frage im Kopf, weil jetzt haben wir natürlich schon sehr viele Zahlen gehört. Wir haben gemerkt, wie wichtig es eigentlich auch ist, dass... ja, wie wichtig das Thema aktuell auch ist, ne? Wie viele Betroffene es gibt, wie viele Milliarden da in den Sand schon gesetzt wurden. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wenn wir an Cybersecurity denken, jetzt brechen wir das mal wirklich auf Grundlagenbasis runter. Was bedeutet das denn? Also, das kann ja alles und nichts sein. Was jetzt aus eurer Brille, da gucke ich, ich meine, was bedeutet Cybersecurity? Was steckt dahinter?
Naja, ich glaube, da kann man jetzt anfangen, sich zu streiten. Ja, für die einen ist es Datenschutz. Sicherlich. Aber es geht ja noch viel weiter. Es ist ja unachtsames Umgehen mit irgendwelchen Online-Aktivitäten. Ich glaube, das ist so die andere Seite, die es auslöst, es jemandem leicht zu machen, einzusteigen. Oder machen wir es ganz anders. Du gehst in Urlaub für 2 Wochen. Ja, und lässt dein Haus sperrangelweit aufstehen. Am besten postest du noch online. Ich bin jetzt 2 Wochen auf Mallorca. Tschüss, meine Adresse ist die und die. Vielleicht noch irgendein Passwort mit dazu. Und so verhalten sich tatsächlich die meisten Menschen online und machen zum Beispiel E-Mails auf, beziehungsweise Anhänge von E-Mails von Absendern, die sie nicht kennen und so weiter. Also das sind eigentlich diese Dinge, die da passieren.
Ja, und da fängt ja auch Security schon an. Also einfach achtsamer sein. Ne? Also das ist für mich der Anfang von Cybersecurity, sage ich mal. Einfach nicht alles wild anklicken, sondern sich auch mal Gedanken machen. So, öffne ich das jetzt? Oder, okay, ich sollte vielleicht ein sichereres Passwort wählen. Das sind Sachen, die sind ganz banal, aber sind auch sehr wirksam tatsächlich. Ne? Also jetzt nicht vielleicht den Geburtsnamen der Oma als Passwort nehmen, sondern da irgendwie auch nochmal ein Sonderzeichen rein, Zahlen, wie auch immer. Ne? Das sind ja wirklich... Eigentlich noch nicht mal, also das ist super einfach, das zu machen. Ne? Es ist für jedermann.
Und das meistbenutzte Passwort ist Passwort.
Ja. Ja. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne?
Genau.
Ja. Bevor wir jetzt auf auch gewisse Präventionsmaßnahmen eingehen, würde mich aber nochmal interessieren, wie sieht es denn da in der Technik aus? Also denken wir jetzt beispielsweise mal an eine Phishing-Mail. Ne? Also was passiert denn dann, wenn ich auf diese Phishing-Mail draufklicke?
Ja, es kann viel passieren. Also es gibt da keine einzelne Antwort drauf, was passiert, wenn du eine Phishing-Mail öffnest. Es kann sein, dass du gar nichts merkst und sich eine Ransom-Software quasi bei dir auf den PC oder auf den Mac zieht. Ja, das kriegst du erstmal gar nicht mit. Dann sperren die dir deinen Computer, du kommst nicht mehr dran. Es kann sein, dass du einfach auf einen Link klickst und auf irgendwelche Seiten gelangst, wo du nicht hin willst. Es kann sein, dass du, weiß ich nicht, auf irgendeinen Enkeltrick reinfällst und irgendwas überweist und quasi, weiß ich nicht, irgendwie so eine Art PayPal oder Klarna-Link anklickst. Ja, also ich glaube, da kann sehr viel passieren, wenn du auf so eine Phishing-Mail klickst. Ich weiß nicht, Alex, hast du noch Ergänzungen?
Ja, letztlich können natürlich auch Daten insgesamt ausgelesen werden. Ja, jetzt lass mal so ein Ding in ein Netzwerk reinkommen und dann darüber über das Netzwerk verteilt sich dieses Virus beziehungsweise installiert sich nach und nach auf dem nächsten und dem übernächsten und dem übernächsten Rechner bis hin zu einem Drucker. Klingt jetzt erstmal absurd, was hat ein Drucker damit zu tun? Ja, das ist so passiert vor, ich weiß es gar nicht, so lange her ist es nicht, keine 10 Jahre, in, es war nicht Singapur, ich werde nachschauen, jedenfalls in der Bank, und damit wurden einige zig Millionen Dollar abgezogen. Ja, das heißt, es wird so getan von außen, als wären echte Menschen am Werk, als wäre ja alles ganz in Ordnung und es sieht wirklich perfekt aus. Und es wird nur ausgelöst von einer kleinen E-Mail, da kommt ein Anhang, man sieht es nirgendwo wirklich im System, aber Dinge passieren und man kann es wirklich so allgemein halten. Es gibt nicht immer nur das und das passiert und danach muss ich suchen. Es können viele Events sein, die im System vorkommen.
Dann würde ich da noch eine Frage anschließen, weil es ist ja auch gerade ein Megatrend, dass sehr, sehr viele Organisationen in die Cloud gehen. Dort, wenn ich jetzt in der Cloud unterwegs bin und es kommt Phishing oder es kommt ein Cybersecurity-Angriff und der geht durch, bedeutet, wenn ich jetzt in der Cloud bin, macht das Ganze das Risiko noch höher, dass dann alle Daten da drin sind, weil alle Daten liegen ja dann, alles liegt ja dann in der Cloud. Und wenn die Cloud einmal angegriffen wird, ist dann der Schaden noch höher, als wenn ich das jetzt beispielsweise auf meinem Rechner habe.
Ja, das kann durchaus passieren, dass der Schaden noch höher ist, ne? Eine Cloud sollte, egal ob man jetzt, weiß ich nicht, die hier die Google Cloud nutzt, Dropbox oder was auch immer, oder eben eine eigene Cloud hat, sollte man die bestmöglich sichern, ne? Ich meine, Google und Co., die tun natürlich alles dafür, die relativ sicher zu machen. Da kann man selber eigentlich fast nicht mehr machen, als ein sicheres Passwort zu setzen. Aber wenn man wirklich jetzt als Firma eine eigene Cloud hat, da würde ich mal ganz viel in die Sicherheit stecken, weil wenn die angegriffen wird, dann kann es bitter werden, bis zum Existenzverlust quasi, ne? Dass eine Firma gar nicht mehr die Möglichkeit hat, weiterzuarbeiten.
Ja, oder auch auf Staatsebene. Ne? In Frankreich, jetzt gerade vor ein paar Wochen, war ein Angriff auf das, weiß nicht, ob es bei den Arbeitsministerium heißt, aber im Prinzip, was bei uns die Agentur für Arbeit letztlich alle Daten hat, auch von der Arbeitenden, nicht nur von der Arbeitslosenbevölkerung, insgesamt 43 Millionen Menschen. Ja, die Daten von 43 Millionen Franzosen sind dabei geklaut worden. Und damit kann man eine ganze Menge machen.
Ja, das ist schon heftig, ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, haften die in irgendeiner Art und Weise dafür oder nicht, ne? Also als Staat wahrscheinlich dann wieder nicht.
Dann wahrscheinlich nicht, ja.
Außer da kommen Petitionen oder so.
Höchstwahrscheinlich. Janine, du hast schon aufgeholt. Du hast eine Frage.
Ja, und zwar, wenn ich das jetzt so höre, was ist denn jetzt genau, wenn wir jetzt nochmal an die Cybersecurity-Versicherung denken, was ist denn abgedeckt?
Das ist eine gute Frage. Relativ viel. Also es fängt natürlich einmal vom Versicherungsschutz an sich an, also was den Schaden an sich betrifft. Ja, das kann einmal ein Haftpflichtschaden sein, ja, also ein Schaden gegenüber Dritten. Das Beispiel, wie es gerade war. Ja, also ich habe, weiß ich nicht, ein CRM-System, wo ich Kundendaten gespeichert habe. Das wird gehackt und die Kundendaten gehen verloren. So, dann habe ich ja, wenn ich das nicht richtig gesichert habe, etc., meine Pflicht ein bisschen verletzt und muss gegenüber Dritten haften, wenn die mich darauf verklagen. Ne? Jetzt könnte ein Kunde kommen und sagen, hey, meine Daten sind an unbekannte Dritte gelangt, ich möchte Kohle von dir haben. Ne? Das ist also ein gerechtfertigter Anspruch. Der wird dann auch bezahlt, so gesehen, ja, oder eben abgewehrt, wenn er nicht gerechtfertigt ist. Das ist die Haftpflichtfunktion. Ja, dann gibt es auch Sachen wie Vertraulichkeit und Datenschutzverletzungen, Netzwerksicherheitsverletzungen, Verstöße in digitale Kommunikation, E-Payment, so, das fällt alles so unter den Bereich haftlich noch. Und dann haben wir auch Eigenschäden. Ja, also auch Eigenschäden sind versichert. Als Beispiel, man wird gehackt, die Cloud ist hinüber, ja, dann wird zum Beispiel die Wiederherstellung bezahlt, ne? Also der Schaden an sich, das wären zum Beispiel Eigenschäden, ja. Man kann sogar mit einschließen, ich nenne das immer Dummheit, ja, Fehlbedienung, ja. Also wenn einer irgendwie durch einen Fehler irgendwie, weiß ich nicht, so nach dem Motto, ich habe das Internet gelöscht, ne, dann ist das quasi auch mit versichert. Und neben diesen ganzen Schäden, die passieren, finde ich eigentlich mit am spannendsten, dass quasi der Versicherer, also in diesem Fall die Allianz, das Unternehmen im Fall der Fälle auch bei der Krisenkommunikation unterstützt, weil das ist auch nicht ganz einfach. Wie kommuniziere ich das jetzt meinen Kunden, ne, oder meinen Geschäftspartnern? Und auch dafür sorgt quasi, dass ein effektives Risikomanagement betrieben wird. Ja, also man kann mit der Allianz gemeinsam einen Notfallplan entwickeln, das kann jeder Kunde machen. Da gibt es diverse Tipps und Vorlagen für und auch Anwälte, mit denen man sprechen kann. Das ist eigentlich so das Angebot und der Schutz, den so eine Versicherung hat.
Um da mal gleich nachzuhaken, wie ist es denn mit DSGVO-Verstößen? Also Verstoß jetzt nicht, weil du hast gesagt, Dummheit kann natürlich auch passieren, aber naja, mein Mitarbeiter macht einen Fehler und verschickt eine Kundenliste, was weiß ich. Ja, das ist ein DSGVO-Verstoß, aber auch ein Bruch der Datensicherheit. Also wo ist da die Grenze? Zahlt bei sowas ein Versicherer auch?
Naja, also wenn einer einen Haftpflichtanspruch stellt, dann wird sich mit diesem Haftpflichtanspruch beschäftigt. Ne? Also das ist ganz klar. Es ist wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn es jetzt keinem auffällt und einer sagt, ist nicht schlimm, gut, brauchst du der Versicherung nicht melden. Aber wenn es wirklich darum geht, dass jetzt da ein größeres Fass auch draus gemacht wird, dann ist die Versicherung in dem Fall da.
Genau. Also um da mal gleich einen Fall zu erzählen aus meiner Geschäftspraxis. In der Bank war ich als Leiter IT Operations genau für solche Themen verantwortlich. Und ein Mitarbeiter verschickte eine offene E-Mail mit einer Excel-Liste mit mehreren 100.000 Kundendaten. So, und da ist eigentlich schon, ja genau, mir ist auch alles aus dem Gesicht gefallen.
Fahrlässig.
In dem Fall, es war ja gut gemeint, ja, aber das war halt dumm gemacht. So, und der Hintergrund war nur, warum er das getan hat, es war keine böse Absicht dahinter, sondern es ging darum, dass ein IT-Provider mit diesen Daten arbeiten sollte. So, normalerweise anonymisiert man die dann, diese Datensätze. Man hat einfach nicht dran gedacht. Und ich fragte ihn, es war auch nur ein Zufall, ich fragte ihn dann danach, ja, sag mal, wie hast du das verschickt? Wie hast du das anonymisiert? Och, gar nicht. Ich so, was? Ich habe natürlich sofort unseren ISO angerufen, dem Bescheid gesagt. Der hat dann gleich die Behörden informiert. Das muss man nämlich auch tun, ganz wichtig. Also gleich proaktiv dabei helfen, bei so etwas quasi aufzuklären, damit das nicht irgendwie verschwindet. Es ist zum Glück nichts passiert, aber da sieht man einfach, wo das landet. Um da jetzt ein paar Zahlen hinterzuhängen, wenn das rauskommt, bei einem Verstoß gegen gegen die DSGVO, dann kann das bis zu 20 Millionen Euro kosten oder aber 4% des gesamten weltweiten erzielten Jahresumsatzes bei Konzernen. Und 4% können schnell ein bisschen mehr als 20 Millionen sein. Das tut richtig weh.
Da kann aus einem prognostizierten Gewinn auch mal schnell ein Verlust werden, ne?
Das ist ja unglaublich. Ich habe auch noch einen Fall. Ich hatte ja eben erzählt, was ich heute für einen Podcast gehört habe. Das fand ich auch irgendwie ziemlich erschreckend. Das war nämlich, ich weiß nicht, ob ihr von dem Fall mitbekommen habt, 2021, am 6. Juli, war nämlich da genau so eine Cyber-Attacke jetzt muss ich ganz kurz nachgucken, Landkreisverwaltung von Anhalt-Bitterfeld. Das war nämlich ein riesen Fall. Und ich glaube, das war sogar einer der ersten Fälle, wo sowas aufgetaucht ist. Wo die nämlich dann auch geschrieben haben, you are fucked. Weil was die nämlich gemacht haben, war, dass sie die Daten verschlüsselt haben und den Landkreis erpresst haben. Also man muss sich mal vorstellen, was für Ausmaße das haben kann. Ich meine, das ist ein Landkreis. Wir reden hier wirklich von Personendaten. Wir reden hier von riesen Datenmengen, die verschlüsselt haben, wo die keinen Zugriff mehr drauf hatten. Und dann nur mit den Worten, you are fucked.
Also ja, das ist... Also da kann ich dir auch was zu erzählen. Und zwar gucke ich ab und zu mal in so Portale mit Ausschreibungen für Versicherungen. So, da gibt es dann große Ausschreibungen für irgendwelche öffentlichen Gebäude, Ausschreibungen für betriebliche Altersvorsorge in irgendwelchen öffentlichen Unternehmen, sage ich jetzt mal. Aber das häufigst Angefragte gerade auch von Landkreisen oder so, ist eine Cyberversicherung. Also jeder dritte Eintrag ist Cyberversicherung. Und ich kann dir sagen, sowas versichert ein Versicherer nicht gerne. Ne? Also so einfach ist das nicht, dass sie eine Versicherung bekommen.
Und in dem Fall muss man dazu sagen, soweit ich das mich daran erinnere, in dem Fall, Janine, war der Landkreis dann auch wirklich 7 Monate lahmgelegt. Ne? Die konnten auch nichts mehr tun. Also da stand alles still. Ja. Als kleiner Nachtrag von vorhin, ich hatte ja von dem Fall gesprochen, das war nicht Singapur, es war Bangladesch. Singapur hat mich auch sehr gewundert als Banking Hub. Und die haben tatsächlich es geschafft, 81 Millionen Dollar zu klauen, indem sie sich über eigentlich nur eine ganz normale Phishing-E-Mail, in dem Fall übrigens, wurden CVs angehängt. Es hat sich jemand beworben im Hause mit der Bitte, doch den CV weiterzuleiten. Das war schon alles. Also völlig harmlos. Alles echt. Die Person existierte zwar nicht, aber ist egal. Es wurde weitergeleitet. Es war im System. Und dann hat sich dieses Virus über das System nach und nach ausgebreitet und ganz langsam über Wochen hinweg, bis es an den richtigen Rechnern gelandet war. Ja, also es ist nicht immer offensichtlich. Es kann auch wirklich ganz echt aussehen.
Ja, meine Lieblings-Phishing-Mail ist der Fake President. Kennt ihr den? Ne? Der Fake President. Nee. Das ist quasi, eine Variante, dass quasi du eine E-Mail bekommst. Stell dir mal vor, du in deinem Unternehmen bekommst jetzt eine E-Mail, Janine, und da schreibt dir dein Geschäftsführer. Der schreibt dir, send mir doch mal das und das bitte rüber. Ne? Und es sieht täuschend echt aus. Du siehst in dem Profil sein Bild, die Signatur ist echt. Du musst natürlich auf die E-Mail achten. Die kann natürlich, also die wird natürlich, außer der hat den Computer vom Chef gehackt, das ist aber sehr unwahrscheinlich an der Stelle, wird die leicht anders sein. Aber das fällt ja erstmal manchmal gar nicht auf. Ne? Jetzt kriegst du von dem eine Mail und der trägt dir auf, überweist doch mal da und dahin das Geld. Das fängt ganz langsam an. Der sagt nur, schick mir mal bitte das rüber. Und dann kommst du mit dem in eine Konversation und der trägt dir immer mehr auf. Und du denkst, ja, das ist der Chef, dem kann ich jetzt nicht widersprechen. Na? Das hat auch schon zu sehr großen Schäden geführt. Ja, Fake President.
Ich hab tatsächlich davon auch schon mal gehört. Ich weiß auch, dass Organisationen jetzt in Richtung Prävention oder die schicken den Mitarbeitern auch solche Art von Phishing-Mails und schauen, wie viele Mitarbeiter darauf wirklich reagiert haben. Und damit wollen die genau testen, inwiefern die Mitarbeiter auch darauf achten. Also wir hatten ja eben auch von Aufmerksamkeit, Awareness gesprochen, ne? Also das ist ja auch ein Part der Prävention, dass man einfach aufmerksamer E-Mails liest, viel vorsichtiger damit umgeht, was man da eigentlich bekommt. Also nicht nur im privaten Leben, sondern auch im beruflichen Leben. Und das machen Organisationen auch. Und davon hatte ich nämlich auch schon mal gehört, dass nämlich eine Organisation, und das war bei einem Kunden bei mir nämlich auch mal, da habe ich mich auch so eine Mail bekommen und dachte so, was ist das denn? Oder so Fake-Mails von angeblich Microsoft, weil man irgendein Update durchführen muss, wo ich dann auch gedacht habe, das ist ja irgendwie ganz schön seltsam hier. Und dann gibt es teilweise wirklich dann welche, die dann da drauf geklickt haben und dann steht dann sowas wie herzlichen Glückwunsch, sie sind drauf reingefallen und ja, dann ist man natürlich in der Listung des eigenen Arbeitgebers dann mit drin. Aber dafür gibt's ja auch und deswegen bieten ja die Organisationen auch meistens diese Trainingsprogramme an, die man ja mittlerweile als Pflicht durchlaufen muss. Cybersecurity, generell Datenschutz, habe ich letztens sogar auch noch gemacht. Also diese ganzen Zertifizierungen da, die man da machen muss und die Schulungen. Aber ich glaube, das ist auch immens wichtig, weil das zeigt ja auch einfach nochmal einem Mitarbeiter, wie wichtig ist das Thema eigentlich und was kann damit passieren? Nur die Frage ist natürlich, wird das immer alles so, ne, bleibt das hängen? Also genau. Das ist immer so meine Frage, wenn du da so viele Schulungen machst, bleibt das wirklich bei jedem Mitarbeiter hängen? Und meine Hypothese ist nein.
Nein, da bin ich völlig bei dir. Das halte ich auch diese Schulungen für übertrieben. Also sie sind nötig, nicht falsch verstehen. Übertrieben, aber wie sie gemacht werden. Denn letztlich sind es Ankreuzeltestchen, ja. Und es hat keine echten Konsequenzen, außer du machst sie nicht und dann ist es wieder wochenlang hin. Also es wird nicht so ernst genommen, wie es ernst genommen werden sollte. Aber das ist auch noch nicht alles. Was du jetzt angesprochen hast, Janine, ist ein sehr wichtiger Punkt. In meinen Vorträgen zum Thema KI bringe ich immer genau dieses Beispiel, was Marcel gerade sagte, aber nicht auf E-Mail-Basis, sondern mit KI-Basis, also dieses Social Engineering, was da im Hintergrund passiert. Ich mache jetzt mal einen Test, ein erstes Mal in diesem Podcast, mal schauen, ob es funktioniert. Ich spiele euch mal was vor, 90 Sekunden lang, habt Geduld.
I'm happening out here. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around?
at 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15.
Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.?
Depending on what service she would like, what service is she looking for?
Just a woman's haircut for now.
Okay, we have a 10 o'clock.
10 a.m. is fine.
Okay, what's her first name?
The first name is Lisa.
Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd.
Okay, great. Thanks.
Great. Have a great day. Bye.
Also, was man hier hören konnte, war eine Aufnahme von einer Google Developer Konferenz aus dem Jahr 2018. Und da hat eine KI einen Anruf getätigt bei einem Friseurladen und einen Termin gemacht. Und die angerufene Dame hat nicht gemerkt, dass sie mit einer KI gesprochen hat. Und genau das ist der Punkt. Also das meinte ich jetzt, das ist der nächste Level und wir reden hier von 2018. Also 2024 heute kannst du solche KIs im Internet schon, ja, kostenlos eigentlich, für kleinstes Geld runterladen und benutzen und die Stimme deines Chefs nachmachen. Er hat vielleicht mal auf irgendeiner Konferenz gesprochen, whatever. Und du kriegst jetzt einen Anruf von deinem Chef. Und auch mit der Tonlage, mit der Stimme, mit all dem, also ein Social Engineering ist das letztlich, wirst du dann in die Richtung gelockt, doch bitteschön Geld zu überweisen, die Kundenliste zu schicken, whatever. Also dieses Beispiel zeigt, was technisch möglich ist, von wegen, man ist wegen meiner E-Mail geschützt und besonders aufmerksam. Nee, man muss auf so vielen Leveln mittlerweile aufmerksam sein, dass ich glaube, da schließt sich der Kreis zu deiner Zahl, Marcel, von vorhin, warum diese Schäden so hoch sind, weil es einfach verdammt echt ist.
Ja, definitiv. Also da kann ich mich nur anschließen.
Aber bedeutet ja auch, dass durch KI wir sogar noch mehr in Gefahr geraten, genau solchen Cybersecurity-Angriffen darauf zu reagieren, oder? Wie schätzt ihr das ein? Also birgt KI jetzt nochmal eine größere Gefahr, dass wir darauf reinfallen?
Ja, definitiv. Und ich glaube auch nicht nur eine größere Gefahr, dass wir darauf reinfallen. Also die KI, die automatisiert ja auch vieles. Die, ne, also da brauchst du weniger Menschen für und schaffst damit mehr Kapazität zu hacken. Bedeutet, wenn bis jetzt jedes vierte Unternehmen gehackt wird, wird bald vielleicht jedes dritte und irgendwann jedes zweite gehackt. Ne? Also ich glaube, dass das einfach auch an der Stelle nochmal einen Impact hat.
Alex, du nix. Aber ja. Ich denke auch, ehrlich gesagt, also wenn ich, ich habe mir nämlich letztens die Frage gestellt, ob auf der einen Seite birgt die KI vielleicht auch Gefahr, auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, dass die vielleicht auch Potenzial bietet, Dinge zu erkennen. Also, ne, wenn wir den Spieß jetzt einmal umdrehen, dadurch, dass wir, eine KI wird ja mit Daten gefüttert, und wenn man die Daten oder wenn beispielsweise ein wiederkehrendes Muster auftaucht und du so eine KI als Software dann laufen lässt und die erkennt, Vorsicht, hier ist eine Phishing-Mail und dir das dann auch noch widerspiegelt als User. Beispielsweise kommt da so ein dicker Banner dann über den Vorsicht, Phishing-Mail, nicht draufklicken oder sowas. Dann kann man die KI ja wieder in einem positiven Sinne einsetzen, oder?
Ja, kann man auf jeden Fall. Die KI kann das machen. Es gibt genügend Systeme, die das machen können, aber es ist nicht ganz so einfach. Die KI kann natürlich helfen, solche Dinge zu entdecken, auch andere Sicherheitssysteme, die das schon längst tun. Das Problem liegt aber woanders. Siehe jetzt aktuell die große Taurus-Debatte mit WebEx. Ja, was war da passiert? So, man streitet sich ja drum, es wird auch ein bisschen politisiert, wer schuld ist, es wird ein bisschen hin und her geschoben. Jetzt sind am Ende auch noch die Chinesen schuld wegen Huawei, weil da irgendein Handy mit 5G und bla bla bla. Aber von allen diesen Punkten ist ein Stückchen Wahrheit drin, denn wenn ein System es zulässt, dass man einsteigen kann, eine Backdoor da ist und diese Backdoor bekannt ist, tja, dann ist eben die Tür offen. Die besagte. Und genau das ist hier auch garantiert der Fall gewesen bei dem WebEx-Thema. Denn was braucht es dafür, um an einem Call teilzunehmen? Du brauchst einen Link. So, wenn du jetzt jemanden ausspionieren willst, dann weißt du ja, wer dein Ziel ist. Und wenn du guckst, wenn Entscheidungsträger, in diesem Fall vier Generäle, weißt du diese Namen, denn die sind öffentlich zugänglich. Die reden auf öffentlichen Foren. Du findest diese Namen, hast du Punkt 1. Punkt 2, irgendein Kommunikationsmedium werden sie benutzen. Wenn sie das tun, brauchen sie einen Link und das ist ein persönlicher Einwahllink. Sie werden mit ihrem Namen irgendwie was machen. Und jetzt kannst du das Internet scannen. Vielen Dank, KI, die hilft mir dabei auch. Und sucht ganz konkret Zusammenhänge. Und wartest du nur auf den Moment, wo jemand online geht, der auf deinen Listen steht. Und da klingst du dich dann ein. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, das ist noch ein bisschen komplizierter, aber das ist die Logik dahinter. Und dazu müssen Systeme aber naja, diese sogenannten Backdoors haben, die wiederum von Sicherheitsinstitutionen aller NSA bewusst eingebaut wurden. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist ja auch gerade die hitzige Debatte wegen dieses ganzen Taurus-Themas, so von wegen, die Amis sind gut, die Europäer sind gut und die Chinesen sind schlecht. Und das ist Quatsch, das kann man so nicht vereinfachen. Es sind so viele Parteien involviert. Und darum, zurück zum Thema KI, eine KI, naja, ist halt auch nur so schlau wie das, was sie gelernt hat und das, was sie weiß. Ja, und dann sind wir wieder bei dem Thema Hintertür. Darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Also ich glaube, am Ende des Tages Wachsamkeit zählt. Ja, also wir müssen als Menschen drauf aufpassen, wem vertrauen wir.
Ja, genau. Da müssen wir aber im echten Leben auch drauf aufpassen. Ne? Nicht nur in der digitalen Welt. Eigentlich muss man das da transferieren.
Ich war neulich auf einem Vortrag, da war ein Ehepaar, die beide im Cybersecurity-Bereich arbeiten, Staatsanwaltschaften und sowas beraten, die auch in Schulen gehen und über Aufmerksamkeit sprechen. Und die sagten was sehr Einfaches. Wie war das denn früher, stellen Sie so als Frage an die Eltern, ja, was waren die Dinge, die man den Kindern beigebracht hat? Nimm keine Geschenke von Fremden an, ja, lass dich nicht ansprechen, steig bei niemandem ins Auto. So, all diese Dinge kann man eins zu eins auf die Online-Welt auch beziehen. Und damit diese jetzige Generation Alpha zum Beispiel gleich darauf aufmerksam machen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Online-Gaming-Sachen, die es so gibt, in der breitesten Art, muss nicht mehr irgendwelche Ego-Shooter-Spiele sein, das ist wirklich aller Couleur, von Terrororganisationen dafür verwendet werden, um schon Jugendliche zu rekrutieren? Mal ein ganz anderer Aspekt von
ja, habe ich schon von gehört, tatsächlich.
Ja. Also auch das fällt damit rein. Die meisten Eltern sind sich darüber gar nicht bewusst. Ach ja, mein Kind spielt gerade, die haben Spaß, der ist ja nur mit seinen Kumpels am Zocken. Ich habe so einen 16-Jährigen hier. So einfach ist es nicht. Weiß man denn, wer auf der anderen Seite ist? Und jetzt wird es leider noch mal schlimmer. Die ganzen Bots, die dahinter stecken, die also dann simulieren und sich anpassen an das Gegenüber und mit denen kommunizieren. Und das macht es so verdammt komplex, in irgendeiner Form noch ja, gut von böse zu unterscheiden.
Ja, das ist unglaublich, ne? Aber jetzt haben wir ja eben schon gesagt, also was können Organisationen denn jetzt tun, um sich präventiv davor zu schützen? Wir haben jetzt das Thema Aufmerksamkeit schaffen. Obwohl da natürlich auch, wir haben eben die Schulungen gechallenged und haben gesagt, okay, Schulungen. Aber was wäre denn jetzt eine gute Schulung, die man machen könnte? Was wäre denn jetzt etwas, wo man sagen könnte, da bleibt wirklich was bei den Arbeitnehmerinnen, bleibt, kann was hängen bleiben in Richtung Cybersecurity? Was würde denn Aufmerksamkeit schaffen? In eurem, habt ihr Ideen? Was könnten Organisationen tun, damit die viel mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema?
Also Aufmerksamkeit schaffen immer Beispiele. Und zwar Beispiele, die auch im besten Fall irgendwie aufs Unternehmen oder auf zumindest auf die Branche oder irgendwie was bezogen sind. Also jetzt nichts zu Abstraktes. Weil ich glaube, wenn man einem das vor Augen führt und mal sagt, weiß ich nicht, das war Beispiel X, da wurde Unternehmen Y gehackt und der Schaden war am Ende so und so groß und das hat dazu geführt, dass, weiß ich nicht, das Unternehmen im schlimmsten Fall natürlich irgendwie pleite gegangen ist, in einem besseren Szenario vielleicht aber einen riesen Schaden erlitten hat, von dem es sich bis heute nicht erholt hat. Also man muss irgendwie das verbildlichen, ja. Also nicht nur sagen, weil das ist ja nichts, also es ist ja etwas Abstraktes, sage ich jetzt mal, ne? Aber ich glaube, Verbildlichung hilft auf jeden Fall.
Alex.
Hey. Ja, ich bin da eher der Freund der brutalen Sorte, der brutalen Art, indem ich genau das Beispiel, was du vorhin sagtest, Janine, mit den Hallo, hier ist die E-Mail, ja, lies mal und habe ich dich erwischt. Also wirklich die Mitarbeiter regelmäßig testen, aber nicht, wie ich vorhin sagte, Ankreuzeltests und irgendwelche netten Videos anschauen und so weiter. Also verbildlichen und diese ganzen Dinge sind wichtig. Die sind natürlich da, um sich das erstmal vorzustellen, wie krass das ist. Aber um da noch einen draufzusetzen, zu sagen, okay, jetzt habe ich dich. Ja, ich habe dich jetzt erwischt. Du bist drauf reingefallen. Also so ein klassischer Penetration-Test auf Social Engineering-Basis. Da so ein Phishing durchzuführen und wirklich die Frau Müller zu schnappen, ja, um zu sagen, guck mal, du hast deine Schulung gemacht, alles wunderbar, aber du musst noch sorgfältiger sein, noch aufmerksamer sein. Und dann muss man diese einzelnen Fälle, da sind wir wieder beim Verbildlichen, wenn das denn dann passiert ist, also diesen Menschen nicht an den Pranger stellen, um Gottes Willen, nein, sondern ihnen wirklich dann ihm erklären, dieser Person, was man zukünftig besser machen kann. Zum Beispiel in dem Fall mit der KI, die die Stimme vom Chef simuliert hat oder kopiert hat, dann zu sagen, man irgendwie eine random Frage stellen, die eben nur dieser Mensch bezogen auf den Chef wissen kann. Ja. Der Chef weiß es ja auch. Also keine Ahnung, sowas völlig Dämliches aus dem Kontext. Welche Farben haben eigentlich unsere Türklinken? Ja, das überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber natürlich, ein Chef weiß auch, dass er, wenn er denn anruft, wenn es wirklich der Chef ist, ja, dann muss er sich auf so eine dämliche Frage gefasst machen. Dann ist ihm klar, warum der Mitarbeiter eine solche Frage stellt. Denn da ist die KI aufgeschmissen. Das kann sie nicht beantworten können. Und das müssen wir Mitarbeitern mitgeben.
Ich glaube, was ich wichtig finde, und das ist genau die Kombi nämlich auch aus beiden Dingen, die ihr genannt habt, ich glaube, eine Maßnahme reicht einfach nicht aus. Ich glaube, ich bin beispielsweise jemand, ich fand es sehr, sehr stark, die Zahlen am Anfang jetzt zu hören, und das hat es mir nochmal vor Augen geführt, wie ernst dieses Thema eigentlich auch ist und gerade auch in Richtung Organisation gedacht und dass Organisationen damit wirklich auch bankrott gehen können, wenn so ein Cyberangriff passieren kann. Also sei es auch beispielsweise, wenn ein Lieferant, also nicht nur, wenn dein Unternehmen selbst betroffen ist, sondern beispielsweise dein Lieferant ist betroffen und deine Produkte werden nicht mehr an den Kunden geliefert oder deine Produkte kommen nicht mehr ins Lager oder egal was oder das Lagerhaus, wo du sonst immer deine Produkte hinbringst, das wurde angegriffen und jetzt ist komplett alles ein Durcheinander. Oder deine Daten sind damit drin. Das heißt, das zieht ja wirklich, das ist ja ein ganzes Netzwerk an Problemen. Das ist ja eine richtige Kausalkette. Wenn ein Unternehmen getroffen sind, wie viele Unternehmen eigentlich dann davon betroffen sind? Und ich glaube, das hat es mir eben auch nochmal gezeigt, dass diese Zahlen sind unglaublich wichtig. Ich glaube, Beispiele sind wichtig. Aber ich glaube auch genau, was du sagst, Alex, das ist auch super wichtig, dass man halt das auch mal so ein bisschen vielleicht zu spüren bekommt und aber auch direkt ein paar Lösungsvorschläge an die Hand bekommt. Ne? Also ich glaube, es ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema. Ich meine, das haben wir ja bei den über 200 Milliarden ganz am Anfang auch schon gehört. Und natürlich auch in Richtung Versicherung gesprochen. Und da kann man natürlich auch die Versicherer auch ein Stück weit verstehen, dass die jetzt da immer, dass die Preise immer höher werden mit 30% Aufschlag, weil das halt auch einfach immer mehr passiert. Also ich meine, ich kriege fast täglich mittlerweile hier eine Nachricht auf mein Handy. Hallo Papa, keine Ahnung was, wo ich mir dann so denke, okay, also ich falle jetzt auf diese Nachricht, falle ich nicht rein. Aber es gibt auch so Sendungsverfolgungsnachrichten, wo ich mir dann denke, okay, ich warte gerade wirklich auf ein Paket und dann guckst du vielleicht mal in dem Moment gar nicht so auf den Absender, weil du gerade abgelenkt bist. Ja, und dann bist du eigentlich schon direkt mit drin. Das heißt, Awareness, Aufmerksamkeit ist halt wirklich einfach ein großer, großer Punkt in diese Richtung.
Ja, ich habe auch noch eine kreative Idee, die ist mir gerade gekommen, an euch Unternehmer da draußen. Wieso engagiert ihr nicht einfach mal einen Hacker, der eure Mitarbeiter hackt? Hm? Und zeigt denen mal, wie das ist. Ich meine, du hast eben gesagt, du bist ein, Alex, du bist ein Freund davon, das extrem zu zeigen. Und ich glaube, das wäre eigentlich eine ganz coole Idee, ne? Mal so zwei, drei rauspicken, die man einfach mal hackt. Ne? Also freundlich hacken lässt. Und dann mal gucken, wie die reagieren, ne?
Ich bin da tatsächlich mit einer Bank drüber am Verhandeln gerade, genau das zu tun. Und zwar mit dem KI-Fall, wo dann der Chef anruft, ja, um einfach mal wirklich den Beweis anzutreten, dass das passiert. Also insofern, sehr gute Idee. Ja, also es ist auch Nachfrage da. Man merkt das schon. Ich habe jetzt vor diversen Bankvorständen aus verschiedenen Ländern genau das auch gezeigt und dann präsentiert. Und die waren wirklich schockiert. Die waren wirklich so, ja, sich im Sitz zurückfallen lassen, ja, so Schultern gesenkt und Kopf runter und so, oh mein Gott, was steht uns hier bevor, was kommt als nächstes? Weil denen natürlich klar ist, jedem, der da ein bisschen in den Zusammenhängen denkt, was das wiederum für Schäden auslöst, ja. Und dann als Chef von einem Unternehmen, gerade in der Bank, da ist der Kopf schnell auf dem Block, ja, das möchte man nicht haben.
Ja. Was ich auch interessant an dieser Idee finde, ist, dass man nämlich dann auch testen kann, wie sicher sind eigentlich meine Systeme. Also wenn du jemanden hacken lässt und der braucht da, weiß ich nicht, eine Stunde für, dein System zu hacken, ja, dann ist das, glaube ich, nicht wirklich das sicherste System. Da musst du mal an Security arbeiten. Ne? Also man kann damit natürlich auch die Systeme hacken. Ich weiß gar nicht, sogar in diesen Hackathons, die gibt's ja teilweise, die man ja auch veranstalten kann, wo dann Systeme gehackt werden, geguckt werden, wie sicher sind die, wie fehleranfällig und so weiter und so fort. Und das ist halt wirklich eine Maßnahme, die man auch natürlich machen kann. Ne?
Klar, dafür gibt es ja auch extra die ethischen Hacker, die dann damit beauftragt werden, wie so diese Penetration-Tests, was ich vorhin meinte, ist genau das Gleiche. Die BaFin schreibt das zum Beispiel vor, ja, dass du bei einer Bank oder Finanzinstitution, die musst du hacken lassen, also beauftragt hacken lassen, um genau das zu testen. Aber das ist auch für mich noch zu weit an der Oberfläche. Da kriegt dann der Vorstand irgendeinen Bericht, und hier sind die Vulnerabilities, also die Stellen, wo das Unternehmen verwundbar ist, und das wird dann dem IT-Chef hingelegt und der soll dann irgendwas basteln, jetzt mal sehr vereinfacht dargestellt, aber das ist nicht wirklich mehr. Ja, und da glaube ich, man muss mehr tun. Nicht nur kann, sondern muss. Kommt noch was dazu. Eine kleine Sache, ein kleiner Schwenk in die Vergangenheit. Vielleicht kennt ihr die Mails noch hauptsächlich aus Nigeria. Ja, diese Nigerian Spams, die E-Mails, die sagen, ah, sie haben hier 50 Millionen Dollar und sie müssen sie nur abholen und so weiter.
Vom Onkel, ne?
Ja, ja. Genau, der Onkel ist gestorben und du bist der letzte Nachfahre und du erbst das jetzt. Ich habe mir mal den Spaß gegönnt und bin das mal voll durchgegangen. Ich habe darauf geantwortet, ich war mit denen in Konversation und so weiter, um einfach zu wissen, was passiert. Ich habe danach die Polizei angerufen, einfach um mich da mal rüber zu informieren. Und es war sehr spannend, was der Polizist mir dann am Telefon erklärte. Der sagte mir dann, das mal als Frage an euch, wer sind die Berufsgruppen, die am meisten darauf reinfallen, die solche E-Mails bekommen. Ja, was glaubt ihr? Welche Berufe fallen darauf rein? Okay, an dritter Stelle.
Rechtsanwälte?
Jawohl, erste Stelle, Rechtsanwälte. Richtig. Zweite Stelle Ärzte, dritte Stelle Lehrer. Die fallen darauf rein. Und was dann passiert, so ein klassischer Ort in Europa dafür, für so einen Nigerian Scam, ist Barcelona. Man wird dann eingeladen, man muss dann 10.000 Dollar mitbringen, weil man im Zolllager dann den Container frei oder auslösen muss. Und in dem liegen dann die 50 Millionen. Ja, und man soll dann an den Hafen kommen und da wartet dann jemand. Wilde Geschichten, die einem darum erzählt werden. Und alles, was passiert ist, man kriegt, wenn man Glück hat, nur einen über die Rübe und wird nur ausgeraubt. Ja, kann auch schlimmer enden. Aber das mal, um zu zeigen, das ist ja eigentlich das Gleiche. Dafür brauche ich jetzt nicht in ein System einzusteigen. Es ist immer die menschliche Verwundbarkeit, diese menschliche Schwäche zu glauben, es ist echt, es steht ja da, es ist das Logo meiner Bank da drauf, es muss von meiner Bank sein und so weiter. Ja, und ich falle darauf rein. Oder natürlich möchte ich 50 Millionen geschenkt bekommen. Wer will das nicht? Ich wusste gar nicht, dass ich den Onkel habe. Ja, da muss ich doch gleich mal hin.
Ja, unglaublich. Aber jetzt auch mal in deine Richtung, Alex. Du hast gesagt, du hast heute eine Chili-Frage mit dabei oder sogar zwei. Oh, was sind denn deine Chili-Fragen?
Okay.
Für Marcel, wir haben immer mindestens eine Chili-Frage im Podcast drin. Bedeutet etwas, wo es halt nochmal so ein bisschen, ja, wo wir ein bisschen nachdenken müssen, beziehungsweise was nochmal so ein bisschen Schärfe in das ganze Thema reinbringt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Alex hat nämlich eben in der Vorbereitung gesagt, dass er die Chili-Fragen mit dabei hat. Deswegen bin ich mal gespannt.
Frage der Woche.
Gucken wir mal, wie Chili die ist, aber wie du darauf reagierst. Also gibt es eine App oder einen Dienst, von dem du weißt, aus Sicherheitsgründen würde ich davon die Finger lassen, aber heimlich nutzt du es trotzdem. Und wie rechtfertigst du das? Nein.
Nee, überhaupt nicht. Ich gehe gerade alle Apps irgendwie im Kopf durch. Um zu schauen, also.
Ja, wir alle haben mindestens eine, über die wir uns regelmäßig unterhalten. Eine der unsichersten Apps ist WhatsApp.
WhatsApp, ja.
Ja, ich dachte nämlich auch, das ist mir als erstes eingefallen. Ich denke auch, dass so Instagram und sowas halt bestimmt auch so Social Media sehr, sehr stark sind in Richtung Hacking und alles, was da passieren kann. Aber klar, WhatsApp. Ja.
Genau.
TikTok
auch, benutze ich jetzt nicht, aber TikTok ist halt auch so eine App, die auch einiges zulässt, ja, und Daten von dir eben abruft. Manche Leute sind süchtig danach und ja, schon hart. Habt ihr denn auch irgendeine Frage? Hast du eine überlegt, Janine? Du musst noch ein bisschen lachen, das ist auch okay.
Ja, muss noch ein bisschen nachdenken.
Ich kann einen Warm-up machen, ich habe eine einfachere Frage. Kann ich gerne meine andere Frage noch loslassen?
Ja, mach du mal.
Sicher? Oder hast du jetzt eine?
Nee, mach du mal.
Okay. Wenn du jetzt an dich gerichtet, Marcel, wenn du ein Ethical Hacker wärst, okay?
Ja.
Und Du müsstest jetzt diese Rolle übernehmen, also von einem Ethical Hacker. Du bist keiner, aber du musst dich jetzt da rein denken. Ja, das wird von dir erwartet. Was für ein System würdest denn du testen wollen? Gibt es irgendeins, irgendeine Software, wo du sagst, das müsste ich mal auf links drehen?
Also ich würde natürlich direkt mal versuchen, die Allianz zu hacken. Weil die sagen immer, dass die sehr, sehr sicher sind. Okay. Und bis jetzt ist mir auch noch nichts zu Ohren gekommen, dass die da irgendwo gehackt wurden. Von daher wäre das auf jeden Fall eine Herausforderung. Ansonsten würde ich gerne mal irgendwie auf jeden Fall irgendwie die Bundesregierung hacken, egal wie. Also
das ist auch eine coole
Idee. Das würde mir auch mal sehr auf dem Herzen liegen.
Aber das glaube ich, das ist nicht schlecht. Aber Allianz nochmal, die haben ja letztes Jahr im April, war es glaube ich, so ein Jahr jetzt her, genau, haben sie glaube ich so richtig einen auf die Hörner bekommen, dafür, dass sie ihr Berechtigungsmanagement nicht im Griff haben. Ging zumindest recht groß durch die Presse. Und Berechtigungsmanagement in einer Firma mit der Größe einer Allianz oder überhaupt in jeder Firma, da kann man die Größe tatsächlich weglassen, ist genauso etwas. Ein ganz, ganz großer Angriffspunkt für jegliche Art von Cybersicherheit. Eine große Lücke.
Auf jeden Fall, ja.
Definitiv, das wäre was.
Also ich weiß nicht von Berechtigungen, die ich habe. Ich müsste mal gucken, vielleicht habe ich ja welche, die ich gar nicht haben darf.
Gut möglich, ja, tatsächlich. Unternehmen gehen damit sehr lax um und vergeben ihren Mitarbeitern Zugriffsrechte, die sie eigentlich gar nicht haben sollten oder gar nicht brauchen. Oder es wird dann einfach eine Rolle quasi vererbt. Oh ja, das hat die Frau Müller früher gehabt, dann mach das mal, übernimm mal das Passwort, ist so und so, du kannst jetzt das und das damit machen. Ja, ist das auch sinnvoll? Ist das zu Ende gedacht? Und das tun viele Unternehmen eben nicht. Und da entstehen ganz große Lücken. Aber Janine, dein großer Auftritt.
Nee, ich habe noch eine letzte Frage an euch beide. Und zwar, wie oft wechselt ihr eure Passwörter von all euren Systemen?
Also ich schätze, dass ich bestimmt 150 bis 200 Passwörter in Gebrauch habe für alles, wo ich angemeldet bin, egal ob beruflich oder privater Kontext. Ja, und ändern tue ich die tatsächlich bei Sachen, die mir ganz unwichtig sind, überhaupt nicht. Also wo ich jetzt auch selber keine Angst habe, dass da was passiert. Bei Sachen, die hochsensibel sind, mache ich das ab und zu. Und bei dem Allianz-System, was ich nutze, um auf meine Mails zugreifen zu können, ich kann nicht einfach irgendwie Outlook hier drauf haben oder so, dann nutze ich Boxer, heißt das Programm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da muss ich mein Passwort alle 2 oder 3 Wochen ändern. Und es darf keins der letzten 10 Passwörter gewesen sein. Das stellt mich immer vor eine Herausforderung auf jeden Fall. Ja.
Ja. Und dann gehen wir dazu, am Schluss die Zahlen nur zu ändern, ne?
Ja, exakt.
Das ist natürlich dann das Problem. Aber wow, da bist du mein großer Held, wenn du sagst, also bei den 200 verschiedenen oder Passwörtern sind das alles andere oder benutzt du da auch die gleichen?
Na, ich habe so ein Standardpasswort in 3 Varianten, was ich für so Sachen nutze, die mir nicht wichtig sind. Aber ansonsten nutze ich immer andere.
Ja, dasselbe mache ich auch und shame on me, ich müsste es viel öfter ändern und ich reg mich halt immer auf, wenn irgendwas passiert und ich dann da rausfliege wegen irgendeinem Update. Heute erst bei der Bank, ich wollte was bezahlen, war ich nicht bekannt. Wer bist du, was willst du? Da muss ich mich komplett wieder registrieren, einloggen und so weiter, wo ich mir denke, hey, ich habe eine Face-ID da drauf, ja, warum, was kann ich jetzt hier noch extra sichern? Aber gut, letzten Endes bei allem Geschimpfe, man muss es eben auch so sehen, ja, wir sind Menschen, Menschen sind faul und hätten es gerne leicht und bequem. Und durch die Bequemlichkeit entsteht die Verwundbarkeit. Ne? So ein Klassiker, hatten wir das nicht auch schon mal gesagt, Janine, in einem anderen Podcast mit Alexa?
Oh, ja.
Also sprich mit dem Smart Home, ja, hast die Alexa an, Fenster ist auf und dein Smart Home macht dir auf Befehl die Tür auf. Wie schwierig ist das, jetzt ins Haus zu kommen? Ist ja genau sowas. Sicherheitslücke.
Ja, ich denke, um das Thema zusammenzufassen, worüber wir heute gesprochen haben, in Richtung Cybersecurity. Wir haben angefangen mit einem riesigen Ping-Pong an Daten, Zahlen, also eigentlich ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, was uns erstmal auch gezeigt hat, wie wichtig dieses Thema ist und gerade auch mir, wie gefährlich dieses Thema auch ist, ehrlich gesagt. Also auch gerade gefährlich in Richtung Organisationen gedacht, aber auch gefährlich für mich selbst. Wie schnell man auf Dinge reinfallen kann und wie achtsam man sein muss als Einzelperson. Also nicht nur die Organisationen können auf der einen Seite was tun, wie beispielsweise eine Versicherung abschließen, dass man zumindest eine Risikoprävention hat im Falle, dass etwas passiert, dass man dann nicht alles verliert. Andererseits haben wir ja gerade ganz kreative Ideen auch gehört, mit, dass man einen Hacker anstellt, der dann da reingeht und die ganzen Systeme von einer Organisation hackt und man schaut, okay, wie sicher sind die Systeme, und aber auch auf der anderen Seite, dass man den Mitarbeitern das bildlich auch darstellt, wie gefährlich dieses Thema eigentlich ist, und nicht nur mittels von Schulungen, sondern auch wirklich diese ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten, auch den Mitarbeiterinnen mal zeigt. Auf der anderen Seite natürlich die Schulungen, die auch viele Organisationen, gerade große Organisationen, ziemlich häufig auch durchführen. Da muss man ja als Mitarbeiterin mindestens einmal im Jahr diese Schulungen durchlaufen haben. Aber auch das, was Alex gesagt hat, in Richtung, einfach mal mehr testen, ob wirklich jeder achtsam unterwegs ist. Ne? Und ich glaube, diese Risikoprävention helfen am Ende vielleicht sogar nicht zu 100%, dass man einem Hackerangriff komplett entgegenwirken kann, weil dann vielleicht irgendeine Sicherheitslücke dann da ist. Aber es hilft zumindest, um das Risiko zu minimieren, dass man so einen Hackerangriff oder so einen Cyber-Security-Angriff als Organisation auch bekommt. Mega spannend. Und ich glaube, wir können uns selbst an die Nase fassen, was ich gerade auch gehört habe mit Passwörtern. Ist so ein Schritt, den man machen kann. Ich muss mir selbst an die Nase fassen, weil ich bin da drin auch nicht gut. Oder auch andere Dinge, ne, dass man halt schaut einfach, wenn eine Mail kommt, wirklich zweimal zu lesen, ist das denn auch richtig? Vielleicht auch mal zu googeln, weil meistens findet man sogar die Nummern dann auch auf Google, wo dann steht, Vorsicht, hier, das ist eine Hackernummer oder eine Hacker-E-Mail. Das heißt, googeln hilft manchmal sogar auch. Ja, aber wichtiges Thema, und ich schau mal in die Runde. Gibt es von eurer Seite noch etwas, was ihr hier loswerden wollt? Letzte Worte.
Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben einen spannenden Podcast, spannende Podcast-Folge hier gemeinsam gehabt. Ich sage erstmal noch danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich fand es sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Ist ja auch wichtig. Und ja, bin gerne irgendwann mal wieder dabei, wenn ihr mich braucht.
Sehr, sehr gerne.
Ja, sehr cool. Ganz vielen Dank von meiner Seite. Das hat Spaß gemacht. Viel gelernt heute. Wieder viel, viel gehört. Auch mit den Versicherungsinformationen und Zahlen und so weiter. War mir nicht so bewusst. Das ist heftig. Ja, danke an euch beide. Hat viel Spaß gemacht.
Dankeschön.